Ich heiße Anna Podiak, sie, die den Sturm erschafft, so heißt es übersetzt. Im Podcast erfährst du also alles über Ego Black, der Roboter, dessen Stimme pausenlos in deinem Unterbewusstsein läuft. Du erfährst alles über seine subtilen Verblendungen und Manipulationen und bringst ihm Gehorsam und Verbrüderung bei. Ich werde dir beweisen, dass du alles bist, was du denkst, und dieser Roboter öfters die Kontrolle über dich hat als dein höchstes Selbst. Ich werde euch heute eine Aufnahme zeigen, die ich gestern machte, und ich möchte was ganz Privates mit euch teilen. Ich möchte euch zeigen, wie ein Kind diese Welt wahrnimmt, und ich möchte, dass euch die 10 Minuten mal anhört und euch am Ende selber ein Bild darüber macht, ob ihr euch nicht selbst in diesem Kind wiedererkennt, denn dieses Kind von damals in vielleicht einer anderen Situation könntet auch ihr gewesen sein. Hier ist die Aufnahme. Bildet euch eure Meinung selbst.
Was ist unfair?
Dass Abby nicht die Hausaufgabe machen muss.
Das stimmt
und
nicht.
Ich schon. Nur ich möchte.
Abby hat sie genauso machen müssen.
Ja, nein, die mir hilft.
So. Was ist daran so schlimm, dass man Aufgaben macht? Was ist daran so schlimm?
Alles. Ich möchte heute nur Spaß haben und nicht den ganzen Tag lernen. Und lernen ist für mich kein Spaß.
Und warum nicht?
Weil es für mich keinen Spaß macht. Weil man da rechnen muss.
Was hat Rechnen so schlimm?
Muss alles. Ich verstehe das nicht. Warum gibt es Mathe? Ich möchte kein Mathe machen.
Erklär mir das mit dem Unglück, das verstehe ich nicht. Wenn du was falsch machst, dann passiert dein Unglück. Warum sagst du das?
Heute habe ich was falsch gemacht.
Und was war das Unglück?
Dass ich die dritte Zeile nicht gemacht habe und verrutscht bin.
Und was ist daran so schlimm?
Alles.
Warum erlaubst du dir, keine Fehler zu machen?
Weil ich keine Fehler machen möchte.
Warum nicht? Was passiert dann?
Weil ich das nicht möchte und ich dann Geld meine bekomme. Ich möchte auch gute Noten und nicht nur schlechte.
Du schreibst doch keine schlechten Noten.
So.
Das stimmt nicht, das ist eine Lüge.
Ich habe eine 4.
Und was ist daran so schlimm? Und eine 2 und 0 Fehler und Smileys. Denkst du, Mama hat keine Fehler gemacht? Denkst du, Mama hat keine Fehler gemacht? Du hast gar keine Ahnung, Mama hat so viele Fehler gemacht. Deswegen ist Mama heute so gut.
Ich möchte einfach keine Fehler.
Aber das Leben besteht aus Fehlern. Was ist denn daran so schlimm?
Alles.
Nein, das stimmt nicht. Nur Lüge. Was ist daran so schlimm? Was ist daran so schlimm, wenn man mal einen Fehler...
Ja, und? Ich möchte keine Fehler machen.
Dann erlaub's dir halt mal. Erlaub's dir doch jetzt einfach. Sag ich, Emilia, erlaube mir auch Fehler machen. Na los, probier's mal.
Ich weiß nicht.
Probier's mal.
Ich, Emilia, erlaube mir auch Fehler zu machen.
Und jetzt sagst du so, dass man es schön versteht.
Ich, Emilia, erlaube mir auch Fehler zu machen.
Und wie fühlt sich das jetzt an? Okay, sag's nochmal, bis ein gutes Gefühl dabei kommt.
Ich, Emilia, erlaube mir Fehler zu machen.
Na und so. Und trotzdem glücklich zu sein, sag es.
Trotzdem glücklich zu sein.
Und jetzt sagst du es nochmal. Nein, nicht die Hände vor den Mund.
Das ist aber süß.
Sag's nochmal.
Schmeckt aber so lecker.
Ja, du schmeckst auch lecker, sag ich Emilia.
Ich, Emilia, erlaube Fehler zu machen.
Und trotzdem?
Und trotzdem glücklich zu sein.
Und wie fühlt sich das an?
Gut.
Fühlt sich's nicht schon besser an?
Doch.
Okay, können wir das Geschrei jetzt beenden? Okay? Jetzt sag's nochmal.
Ich, Emilia, erlaube mir, Fehler zu machen.
Und trotzdem
glücklich zu sein. Ich, Emilia, erlaube mir, Fehler zu machen. Trotzdem glücklich zu sein.
Und wie fühlt sich's jetzt an? Schon ein bisschen besser? So viel besser oder noch gar nicht besser? Schon so viel besser? Von wie viel? Von so viel? Ungefähr so viel besser. Okay, dann sag's nochmal.
Ich, Emilia, erlaube mir, Fehler
zu machen und trotzdem glücklich zu sein. Ja, schon besser. Fühlst dich schon so viel besser?
Mhm.
Du hast schon meine Finger erreicht. Mhm. Gut. Wie fühlt sich jetzt an?
Gut.
Okay. Und dann sag noch was. Egal, wie viele Aufgaben ich bekomme. Ich erlaube es mir.
Ich erlaube es mir.
Fehler zu machen. Ich schaffe alles.
Ich erlaube es mir.
Und wie fühlt sich das jetzt an? Bisschen komisch, oder? Sag, ich erlaube mir, Fehler zu machen.
Ich erlaube mir, Fehler zu machen.
Ganz viele Fehler.
Ganz viele Fehler.
Besser? Okay. Gott sei Dank. Kann der Sturm vorbeiziehen, oder? Probieren wir es nochmal.
Ich, Emilia, erlaube mir, Fehler zu machen.
Genau. Ich, Emilia, erlaube mir, Fehler zu machen.
Erlaube mir, Fehler zu machen. Ich möchte nicht immer Ausrast haben.
Okay, dann streichen wir den jetzt und versuchen es ein letztes Mal für heute. Okay, ohne dass du mich anschreist, ohne dass du hier in der ganzen Bude wie ein Drache brüllst, okay? Ohne dass du hier Möbel kaputt schlägst.
Ich hab keine Möbel.
Du hast die Dinge hier durch die Gegend geschmissen vorhin und draufgetreten.
Wo?
Und du darfst nicht mehr sagen, ich hasse Schule. Du darfst nicht mehr. Sag einen anderen Satz.
Ich mag keine Schule.
Nein, sag einen anderen Satz. Was magst du an der Schule? Dann schreist du das, was du magst, nur raus, okay? Und was magst du in der Schule? Jetzt, wenn du an die Schule denkst, gibt es irgendwas, da gibt es was, was du ganz gerne hast. Was denn? Ja, sag's mir.
Ich weiß es nicht. Was denkst du?
Doch, du magst etwas an der Schule. Es gibt viele Dinge, die man mag. So viele Dinge, die toll sind. Du hast vorhin nur geschrien, ich hasse Mathe. Aber das ist ja nicht die ganze Schule, ist doch nicht schlecht. Nur weil Mathe jetzt ein bisschen öde ist, oder? Für dich? Oder schwer? Deswegen ist nicht die ganze Schule schlecht. Was ist gut an der Schule?
Pause.
Okay, das nächste Mal.
Die Pause ist nicht so gut.
Warum nicht?
Die ist langweilig.
Die ist langweilig. Dann sag, was du magst. Was magst du?
Kunst.
Gut, dann sagst du das nächste Mal, anstelle ich hasse Schule, dann schreist du, ich liebe
Kunst.
Hast du verstanden? Gib Versprechen. Du darfst nie wieder mehr sagen, ich hasse Schule. Was schreist du stattdessen? Ich liebe
nur Kunst.
Ist doch okay. Mhm. Was ist dran so schlimm? Aber du darfst nicht mehr sagen, ich hasse Schule ab heute. Für jedes Ich hasse Schule gibt es Hausarrest. Für das Ich hasse Schule gibt es Hausarrest. Verstanden?
Ja, weißt du was?
Gut. Was magst du nicht?
Dass die Lehrer nicht einfach sagt, ich durfte den Leuchtturm nicht malen. Weißt du warum? Weil ich mein Osterei noch nicht fertig hatte. Das war voll unfair. Nur weil ich einmal mein Osterei nicht fertig hatte.
Ja, aber den darfst du doch schon noch malen, den Leuchtturm, oder?
Nein, weil wir nächstes Mal erst Kunst haben und dann nicht mehr das Gleiche
malen. Dann mal ich mit dir einen Leuchtturm. Dann malen wir ihn halt zu Hause. Schau mich an. Na und? Ich habe viel bessere Farben. Ich habe Acrylfarben zu Hause. Wir haben einen Koffer mit echten, geschmeidigen Farben. Dann malen wir selber einen Leuchtturm. Und was ist daran so schlimm? Mache ich es halt nicht da, dann mache ich es hier.
Mhm.
Wie fühlt sich das jetzt an von der Skala von hier bis hier? Super. Nur weil es dort nicht geht, heißt es nicht, dass du es hier nicht darfst. Du kannst immer alles machen, was du willst. Dir verbietet niemand irgendwas, was du möchtest. Die müssen halt dort einfach schauen, dass sie eins fertig machen und dann das nächste machen. Da hat die Lehrerin vielleicht schon recht, dass sie sagt, du musst erst dein Osterei fertig malen. Ist doch nicht schlimm. Ist jetzt gut? Ein letzter Versuch ohne Geschrei und Drama? Gib Finger versprochen? Was machst du, wenn du kurz vorm Austicken bist?
Dann sag ich, ich liebe Kunst.
Du darfst es sogar schreien. Mhm. Aber du sagst nicht mehr, ich hasse Schule, sondern du schreist, ich liebe Kunst. Okay, und was machst du noch, damit es dir besser geht, wenn du kurz vorm Austicken bist? Wie hilfst du dir selber?
Klatschen.
Klatschen, oder?
In mein Kissen schreien.
In dein Kissen schreien oder klatschen oder auf die Löffel?
Löffel hauen.
Auf die Löffel hauen oder du gehst auf die?
Platte.
Auf die Platte. Und du waschst dir dein?
Gesicht.
Okay, also noch einmal, jetzt ganz alleine. Was machst du, wenn du kurz vorm Austicken bist beim nächsten Mal? Sofort, was machst du dann sofort? Wie hilfst du dir?
Auf die Platte gehen und auch noch. Und dann auch noch, ich liebe Schule sein und dann auch noch klatschen und dann mein Gesicht waschen.
Mhm.
Ja.
Jetzt hast du gesagt, ich liebe Schule. Schreien statt ich liebe Kunst. Gib 5. Tada, schon umprogrammiert. Na los, jetzt machen wir Matheaufgaben.
Nein, ich liebe Kunst.
Nein, jetzt hast du schon gesagt, ich liebe Schule. Doch, ich hab's genau gehört.
Nein, aber das wollte ich doch gar nicht sagen. Ich verwechsel Kunst und Schule.
Ach so, auf einmal.
Meine Tochter Emilia gehört zu den Kindern, die einen Raum betreten und sofort merken, wenn etwas nicht stimmt. Sie merken eine Disharmonie im Bewusstsein der Kinder. Sie spüren das Leid, die Tränen, die unausgesprochenen Worte, alles, was für das heutige menschliche Auge nicht sichtbar ist und alles, was aber existent ist. Und Emilia würde von diesem System als typisches Autistenkind klassifiziert werden und ist aber nichts anderes außer hypersensibel. Sie ist mit ihren Sinnen viel schärfer gestimmt als wie vielleicht andere Kinder. Ja, sie nimmt ihre Umgebung ungefähr 20 Mal intensiver wahr, wie vielleicht manch andere Kinder. Und ihr Gehirn verarbeitet demnach sogar Milliarden von Reize mehr wie die eines anderen Kindes. Ist mein Kind deswegen ein Autist oder ist mein Kind eigentlich normal und die anderen zu stumpf? Das Verrückte daran ist, dass sie mit ihrer Phase und ihrer Einstellung zur Schule mich komplett triggert in meiner Kindheit. Ich hatte die gleichen Ängste, ich hatte die gleichen Gedanken und alles, was sie sich heute in meiner Anwesenheit als Mutter ausschreien traut, habe ich mich nicht getraut zu schreien. Oder besser gesagt, ich durfte nicht. Und das ist der Grund, warum ihr Ego tobt, ja. Sie merkt einfach, dass das, was hier passiert, nicht natürlich ist. Und wir aber alle drumherum leben ihr eine Welt vor mit, hey, das ist doch normal. Nein, es ist nicht normal, dass man Kindern zusätzlich 30 Aufgaben nur in einem einzigen Fach Mathe zum Beispiel am Nachmittag aufgibt und ein Kind in der zweiten Klasse ist und zusätzlich dann noch in Deutsch viele Hausaufgaben hat und dann nochmal in irgendeinem. Es ist nicht normal, dass diese Quantität vor Qualität gestellt wird. Und es ist nicht normal, die Art und Weise des unempathischen Umgangs mit Hypersensibilität. Es ist nicht normal, dass man einem Kind, das einfach hypersensibel ist, beziehungsweise die Umwelt ums Milliardenfache intensiver wahrnimmt, suggeriert, mit dem Kind stimme etwas nicht. Es ist nicht normal, was da draußen passiert. Und es ist noch 10-mal nicht normal, so ein Kind unter Ritalin zu setzen. Und am Ende das Ganze auf ein Problem im Gehirn des Kindes zu schieben, denn das ist es nicht. Sie hat unglaubliche Wahrnehmung, ist extrem feinfühlig und nennt Dinge beim Namen, sogar bei Menschen, die sie nicht kennt und trifft damit 1:1 wirklich in ihre Themen. Woher kann es das Kind, wenn es doch so einen in Anführungsstrichen Schatten hat? Ich würde euch alle bitten, dieses System, in dem ihr lebt, es bitte hochgradig zu hinterfragen. Denn meiner Meinung nach ist das, was da draußen passiert, alles, aber nicht normal. Und das nächste ist, dann sollten wir vielleicht mal anfangen zu definieren, was ist überhaupt normal? Ist normal das, was die Masse oder die Mehrheit der Masse wiedergibt? Oder ist normal das, was die Mehrheit verschweigt? Ja, wozu sie sich nicht bekennen traut? Was ist normal? Was ist in der heutigen Zeit für uns normal? Welche Art von Umgang ist für uns normal? Welches Pensum an Arbeit ist für uns normal? Und ab wann ist das Normal nicht mehr normal? Ab dem Moment, wenn das Kind schon Krebs hat, ja? Ab dem Moment? Oder ab dem Moment, wo ihr merkt, ihr seid psychisch nicht mehr imstande zu arbeiten, wegen eurem vierten Burnout? Ab dann merkt ihr, dass etwas nicht normal war in eurem Leben? Warum müssen wir immer erst auf eine Katastrophe warten, beziehungsweise auf einen Zusammenbruch eines Systems, bis wir realisieren, dass das, was wir tun, nicht korrekt ist und beziehungsweise mehr Schaden bringt als Erfolg, mehr Diskrepanzen bringt als Synchronisation? Warum muss es immer erst einen Kollaps geben, bevor es einen Aufschwung gibt oder eine Stabilisierung? Warum? Im Coaching fällt mir auf, dass es verschiedene Arten von Lernen gibt, Lernen durch Erfahrungen gibt. Und jeder hat so sein eigenes System diesbezüglich entwickelt. Und hinter diesen vielen Warums, die ich mir einst stellte, steckt auch ein riesengroßes Portfolio an Weil das so und so ist, weil das Gehirn das und das macht, weil Menschen biochemisch so und so reagieren. Und aus diesem großen Sammelsurium des Weil bin ich auf ein paar Dinge gekommen, die man vielleicht bedenken sollte. Wenn man von Energie spricht, okay, und von Physik, dann braucht es jetzt in dem Moment einfach einen metaphorischen Vergleich, damit ich vielleicht ansatzweise erklären kann, warum ein System sich erst verändert, wenn eine gewisse geballte Energie zusammenkommt. Wenn ein Einzelfall hier in meinen vier Wänden so tobt und schreit vor Ungerechtigkeit, vor Falschsein, von Zerstörung und ich hasse dieses System, ich hasse diese Schule, ich hasse, wie die Menschen sind, dann kann ich als Mutter nicht daneben stehen und sagen, ach Kind, das stimmt doch gar nicht, so wie du das siehst, weil tief in meinem Inneren fühle ich es doch genauso. Sind wir doch mal ehrlich. Dann sage ich, ja, du hast recht. Es ist abartig, wie die Menschen sind. Es ist abartig, wie langweilig und monoton diese Schule ist. Es ist abartig, dass sich so wenig Mühe gegeben wird und vor allen Dingen noch abartiger ist, dass permanent Leute nachkommen, die dieses System weiter noch am Leben aufrechterhalten. Einer allein kann das vielleicht nicht verändern. Aber einer allein, der eine Bewegung in Gang setzt, kann damit andere an der Hand nehmen, weil du hast immer zwei Hände. Eine Hand, die nach links geht und eine, die nach rechts geht. Und stell dir vor, du nimmst links in deine Hand jemanden an die Seite, der genauso denkt wie du. Und rechts auch jemanden, der so denkt wie du. Und dann kann man schon was bewegen. Dann erzeugt man ein gewisses Volumen an Energie, eine gewisse Masse wird gebildet. Und damit man ein Auto zum Laufen bringt, braucht es eine gewisse Masse, die dieses Gewicht des Autos auch tragen kann und zum Fortbewegen bewegt. Und genauso ist es auch, wenn du dir vorstellst, du brauchst, wie viel Wasser brauchst du, um die chinesische Mauer zum Einsturz zu bringen? Wasser allein, wenn es steht, reicht nicht aus. Es braucht also auch eine gewisse Dynamik. Es braucht also Kraft, es braucht ein gewisses Volumen, es braucht eine gewisse Stärke und auch eine Beschleunigung. Und das in einem Kontinuum. Das bedeutet, du musst schauen, dass du das wie beim Eischnee schlagen. Ab wann verändert sich ein System? Nehmen wir das mit der Schale. Ich habe mal eine Frage gestellt an jemanden, der hier das ganze System, die ganze Welt verändern wollte. Und ich selbst gehörte ja auch dazu. Und ich habe mich einst dann mit meiner Freundin unterhalten. Und dann sagt sie zu mir so, hey, du hast so eine Edelstahlschüssel mit Eiweiß drin. Einfach aufgeschlagene Eiweiß. Ich so, ja, was brauchst du dazu? Damit dieser Eiweiß, wenn du einen mit der Hand aufschlägst, wie musst du das machen, damit der zu Eischnee wird? Weil du willst, das Endprodukt soll Eischnee sein. Und so wie das mit dem Eischnee ist und mit dem Eiweiß, ist es im Leben mit allem. Vor allen Dingen, je größer dein Kuchen sein soll, desto mehr Energie und desto mehr Faktoren musst du einhalten, dass deine Masse sichtbar wird, deine Bewegung sichtbar wird, das, was du tust, sichtbar wird, dass es überhaupt an Sichtbarkeit im Volumen bekommt, damit es vom Auge, vom Gehirn des anderen überhaupt wahrgenommen werden kann. Und dann sagt sie so, hey, wie lange brauchst du und wie, vor allen Dingen auf welche Art und Weise musst du mit der Hand diesen Eischnee schlagen oder beziehungsweise dieses Eiweiß, damit es Eischnee wird, weil du weißt, du willst Eischnee, weil du weißt, du willst die Welt verändern, okay. Dann sage ich so zu ihr, ja, du brauchst erstens mal Kraft und zwar immer dieselbe. Das langt nicht, dass du einmal schwach schlägst, dann zweimal stark, einmal schwach, sondern du musst immer kontinuierlich mit gleichbleibender Kraft aktiv sein. Sagt sie, ja, weiter. Sag ich, man weiß, dass man in einem kalten Edelstahl Schale am besten schlägt, wie in Kunststoff. Sagt sie, okay, das heißt, das Gefäß oder das Transportmittel muss eins bleiben. Ich so, ja, genau. Okay, weiter. Ja, in der Regel fügt man eine Prise Salz noch dazu, okay? Wahrscheinlich wegen den Ionen und den Kristallen des Salzes, dass es zur Bindung von gewissen Eiweißmolekülen beiträgt oder so. Und sagt sie, ja, okay, weiter. Aber wie? Wie musst du schlagen? Dann sage ich, naja, erstens mal mit selber Kraft und dann weiter, ja, mit gleichbleibender Geschwindigkeit. Sagt sie, also Zeit. Das heißt, die Zeit hochkomprimiert und dauerhaft. Bam, bam, bam. Du musst also, wenn du ein System verändern willst, ist das wie mit dem Eischnee, wenn du Eier für einen Kuchen trennst und diese zu Eischnee verarbeiten möchtest. Okay. Das heißt, starke Arbeitsleistung und zwar im gleichen Tempo, in demselben Takt am besten und kontinuierlich. Und sagt sie, okay, und wie noch? Und sage ich, ja, immer mit demselben Druck, also mit der Kraft. Dann haben wir weitergedacht. Okay, und was noch? Sage ich, ja, du musst eine gewisse Zeit durchhalten, weil wenn du mittendrin aufgibst oder abbrichst, dann funktioniert der Plan nicht. Sagt sie, richtig, durchhalten. Und das ist das, wenn du mit der Hand einen Eischnee schlagen möchtest und du hältst nicht lange genug durch, dann wird dieser Eischnee nicht zu Eischnee. Das funktioniert dann nicht. Viele geben kurz bevor er zu Eischnee fest wird auf. Das stimmt so. Warum können wir, wenn wir doch so viel Schule absolvieren und so viel lernen, nicht einfachste Dinge nutzen, um uns das Leben erklärbar zu machen? Warum nicht? Okay, tatsächlich. Und dann hast du den Erfolg. Also müssen einige Faktoren zusammenspielen, Hand in Hand, damit das Ganze sichtbar wird, greifbar wird. Sagt sie, okay, weiter. Was ist dann das denn? Dann sage ich, ja, aber das Ziel ist doch, dass wenn ich da draußen eine Frage stelle, wer will auch einen Kuchen backen und eine Baiserhaube haben? Dann sagen dann von 50 Leute 30 wollen das haben. Dann sage ich, ja, der Wille alleine zählt aber nicht. Nur weil du es willst, heißt es nicht, dass es klappt. Sagt sie, richtig. Sage ich, na gut, dann muss ich aber, wenn ich es geschafft habe und ich weiß, dass ich meinem Plan ein Stück näher komme, dann muss ich doch anderen helfen, diesen Eischnee auch zu gestalten. Und ich muss ihnen genau die Faktoren vorleben, die ich eingehalten habe. Dann sagt sie, genau. Also Stichwort ist Vorleben. Stichwort ist nicht, komm mit, ich mache den Eischnee für dich. So, siehst du, du kommst zu mir, weil du bist hilfebedürftig, sodass ich immer den Eischnee für dich machen darf. Und dann bezahlst du mich dafür und wie toll, dass ich dir geholfen habe. Das ist totales Guru-Dasein, das ist ein Schwachsinn. Wenn man doch wirklich Meister ist und so stark ist in dem, dass man weiß, wie man ein System verändert, dann muss man doch die Formel eigentlich mit allen teilen. Ja, eigentlich schon. Was hindert uns daran? Und dann kommt das Ego. Ja, aber wenn ich so etwas habe, sei es zum Beispiel eine Technologie, sei es ein Produkt, sei es ein Mittel, wo das Lebewesen komplett in seine Unabhängigkeit kommt, ja, und dich dann nicht mehr braucht, weil es gesund wird, sowohl vielleicht mental als auch körperlich oder auf eine andere Art und Weise finanziell unabhängig, dann kommt das Ego vieler Menschen und schreit tief im Inneren, für was habe ich so viele Jahre gelernt, so viele Ausbildungen gemacht, so viele Titel habe ich mir geholt und studiert, sodass mich am Ende keiner mehr braucht. Nein, dieses Mittel, mit dem will ich nichts zu tun haben. Und was lernen wir dann am Ende draus? Dass die Gesellschaft sich selber im Weg steht und sich selbst behindert bei ihrem Wachstum. Und so etwas kann ich einfach nicht ernst nehmen. Ich würde so gerne dieses Schulsystem einfach nur vernichten. Ich würde so gerne einfach nur hingehen und sagen, Leute, das müsste man das und das und das und das anders machen. Aber ich weiß einfach, im Hier und Jetzt ist das nicht meine Aufgabe. Und dann stecke ich drin in so einer Situation zu Hause, die mich in meine Kindheit triggert, wo ich kurz vorm Nervenzusammenbruch stehe, weil ich selber heule im Inneren und mitleide und diesen Schmerz meines Kindes in jeder Zelle spüren kann und mich dreht's. Und ich sag euch eins, das ist kein Spaß, wenn man mit den eigentlichen oder mit den eigenen Kindheitstraumata getriggert wird, weil ich werde 33 und mein fast 9-jähriges Kind, also 8-jähriges Kind steht vor mir und heult und schreit und tobt und ich sehe mich in ihr. Ich sehe mich als kleines Mädchen in ihr, die damals nicht toben durfte, die nicht schreien durfte, die ihre Wut auf dieses System nicht ausdrücken durfte, die einfach schlucken musste und zusehen musste, wie ihr innerstes Wesen verkrümmt, vertrocknet und kleiner und kleiner und kleiner wird, bis es fast nicht mehr existiert. Und sobald es eine Form, sobald meine Essenz eine Form einer kleinen Perle erreicht hatte, habe ich aufgehört, mich zu fühlen. Dann war ich einfach tot. Dann habe ich funktioniert, dann hat alles geklappt, wunderbar. Ich war in Ängsten, in Depressionen schon als Kind. Und jetzt werde ich mit den Themen meiner Kinder getriggert und in meine Kindheit zurückkatapultiert. Und ich stehe da und kann meinem Kind nicht mal sagen, Kind, so ist das nicht, weil ich weiß, dass sie recht hat. Und wenn ich sagen würde, würde sie mich anschauen und sagen, das bist doch nicht du, du weißt doch genau, dass es so ist. Warum lügst du mich an? Mein Kind ist so, die liest aus mir wie aus einem Buch. Und das Ganze ging so schlimm, Leute, dass ich in der ersten Klasse den ersten Nervenzusammenbruch hatte, weil ich schon wenn ich wusste, mein Kind kommt um 11 Uhr von der Schule, hat mein Körper, mein zentrales Nervensystem um 10 Uhr, eine Stunde vorher, schon angefangen zu zittern. Und ich stehe in der Küche, obwohl ich gerade Essen mache oder hatte ein Kundengespräch oder irgendwas online. Und ich merke schon, mein zentrales Nervensystem fängt an, von Kopf bis Fuß zu zittern. Ich schaue meine Hände an und bin wie ein Drogenjunkie auf Entzug. Alles zittert, alles tut mir weh. Und ich schaue auf die Uhr, zack, Punkt 10 Uhr, Punkt 11 ist sie daheim. Und ich habe Angst und zittere wie ein Welpe, der Angst hat, wie ein Hund, der misshandelt wurde draußen, krieche ich in die Ecke und habe Angst, dass ich wieder geschlagen werde. Und das ist genau das, was ich fühlte als Kind, damals, als ich 8 war. Mein Kind lebt mir meine Traumata aus meinem Unterbewusstsein 1:1 vor und ich stehe apathisch da und bin nicht in der Lage, das zu lösen. Also muss ich jemanden finden, der mir zeigt, wie man Eischnee schlägt. Gott sei Dank habe ich meine Freundin. Ich bin zu Swami hin und habe gesagt, Swami, hilf mir, ich kann nicht mehr. Ich habe sie angerufen und Vadim war gerade bei ihr und ich habe gesagt, bitte bring mir ein gewisses Mittel mit, was ich von ihr brauche, damit das Gehirn meines Kindes etwas entlasteter ist, weil ich drehe durch, ich gebe mir einen Kopfschuss, ich halte das nicht aus, ich breche zusammen, ich habe keine Energie mehr. Sie saugt mich mit einem ihrer Anfälle so aus, dass ich 3 Wochen brauche, um wieder in meine Kraft zu kommen. Ich bin psychisch am Ende, ich halte das nicht mehr aus, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und es liegt nicht an meinem Kind, es liegt an mir. Weil mein Kind das Thema lebt, weil ich es in meinem Unterbewusstsein noch mit mir rumschleppe. Kinder sind nur unser Spiegel, sonst nichts. Sie spiegeln uns 1:1. Unsere schön vergrabenen, verdeckten Traumata, sie holen alles hoch, ob du willst oder nicht. Sie fragen dich gar nicht. Ob sie das wissen alle, wenn sie Kinder wollen und Kinder kriegen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die meisten Menschen hier überhaupt wissen, wie tief sowas geht. Ich glaube, dass die meisten von Ihnen das schon vergessen haben. Vielleicht ist das unsere Aufgabe im Hier und Jetzt, Sie daran wieder zu erinnern, dass, hey, nur weil du es mit deinem Auge nicht siehst und weil du es in deinem Herzen ignorierst und verdrängst, heißt es nicht, dass es nicht an dir fühlbar ist. Denn das, was du nicht aussprichst, wird dein Kind durch sein Verhalten zeigen. Und das fragt dich nicht mal danach, ob du das willst oder nicht, das macht es einfach. Also rufe ich meine Freundin an und sage, hey, ich brauche unbedingt eine Sitzung. Nein, 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 sagt sie, das Thema ist in. Es liegt an dir, es liegt nicht am Kind. Sag ich, bitte, lösch mir diesen Schmerz, ich halte es nicht mehr aus. bitte, diese ganze Vergangenheit, dieses Mobbing, diese Traumata, dieser Hass auf dieses System, das muss verschwinden, ein für alle Mal. Und ich brauche jemanden, der mir zeigt, wie ich diesen Eischnee schlage für diesen Torte, weil ansonsten kann ich diese Torte nicht fertig backen und sie kann nicht erstrahlen in ihrer Schönheit. Also brauchen wir die Gesellschaft, um zu wachsen. Wir brauchen den schmerzhaften Spiegel, damit die Gesellschaft uns zeigt, welche Themen tief in uns verborgen sind, was wir verdrängt haben. Wir brauchen die Gesellschaft, damit sie uns spiegelt, was in uns noch nicht gelöst ist und bittet um Erlösung. Wir brauchen die Gesellschaft um uns herum. Wir brauchen uns einander, damit wir einander aufzeigen können, wo die Steine noch in unserem Weg liegen, die wir anscheinend schon schön bemalt haben als grün und halten sie für Gras. Nein, ein Stein bleibt ein Stein. Eine Belastung in dir bleibt eine Belastung, bis du sie nicht endgültig los wirst, sodass sie dein Verhalten, dein Denken und dein Fühlen nicht mehr vereinnahmt. Und das Ganze muss passieren auf Zellebene. Das Ganze passiert nicht einfach so mit ein paar Affirmationen. Die Zelle ist informiert, das funktioniert ganz anders. Und hier reden wir immer von der Arbeit mit der Information. Und hier steige ich jetzt dann in einen Bereich ein, der sehr tief ist und wo viele vielleicht nicht mehr mitgehen werden, aber das ist mir egal. Ich bin hier für die Richtigen, für die, die mit mir gemeinsam die Torte backen wollen. Ich bin hier für die, die mit mir diesen Eischnee schlagen wollen. Wer mit mir diesen Eischnee haben möchte, ich zeige euch alles. Ich zeige euch alle Möglichkeiten, die ich bereits für mich durch die Erkenntnisse des Lebens zusammengefunden habe. Ich bin bereit, alles, mein Wissen, meine Erkenntnisse mit diesen Menschen, die mit mir wachsen wollen, zu teilen. Und die, die nicht mit mir wachsen wollen, ihr seid halt noch nicht so weit, dann sucht euch bitte einen anderen Mentor. Oder einen anderen Wegweiser, einen anderen Autor, einen anderen, egal wie euer Ego das beschreibt. Es ist nur wichtig zu wissen, dass man nicht für jedermann geschaffen ist. Und das ist okay. Ich habe das letzte Jahr durch meine Erfahrungen erkannt, es gibt auch bei einer Kuchenherstellung unterschiedliche Bäcker. Manche sind zuständig für den Eischnee, andere servieren die Kirschen, andere sind die Sahne. Und das ist gut so. Und ich bin hier, um dem Teig seine Festigkeit zu geben. Denn erst wenn der Boden richtig schön fest ist, dann kann die Creme schön darauf verstrichen werden. Wenn der Boden durchlöchert ist, dann sickert die Creme durch den ganzen Kuchen und dann hast du nur Schlamm und Batz. Das ist doch nicht der Sinn eines Kuchens, oder? So gern würde ich dieses Schulsystem verändern, aber das ist nicht mein Job. Umso einfacher ist es, danach seinen Weg zu gehen, wenn man weiß, was die eigene Aufgabe ist. Und man wird sie bis zum Schluss gehen. Man wird still und leise in seinem Kämmerchen sitzen, ab und zu mal einen Podcast aufnehmen und seine Arbeit verrichten. Das ist der verdammte Job. Mach einfach deinen Job. Ich habe so oft zu meinen Klienten gesagt, wenn ich nach oben dann gehe nach Hause und stehe vorm Schöpfer, ich habe sowas von keinen Bock, mich zu rechtfertigen, wenn er zu mir sagt, und na, was hast du da unten alles gemacht? Und dann sage ich, ja, also pass auf, hatte mega Komplexe, habe meinen Eifersuchtsdramen gelebt, habe den anderen noch so auf zu der Ohrfeige gehauen, dann haben wir uns geschlagen, dann haben wir ein paar Drogen ausprobiert, dann haben wir halt ein bisschen Schulden gemacht, haben unsere Zeit vergeudet hier auf der Erde. Nee, echt nicht. Ich war noch nie so und ich werde auch so nie sein. Vermutlich bin ich deswegen ein bisschen inkompatibel mit den Menschen, ich weiß auch nicht. Aber einfach ist nur wichtig zu wissen, warum bin ich hier? Ich will da oben vom Schöpfer danach stehen und sagen, Baby, ich habe meinen Job gemacht. Ich habe ihnen alle Möglichkeiten geboten. Ich habe ihnen unermüdlich die Hand gereicht. Ich habe ihnen unermüdlich gezeigt, dass es auch ohne Ritalin geht. Ich habe ihnen unermüdlich, habe ich sie aufgeklärt. Ich habe unermüdlich meine Arbeit gemacht. Ich habe bis zum Umfallen, bis zu meinem letzten Energietropfen, den ich pro Tag hatte, habe ich meine Arbeit getan. Wenn sie es da unten nicht angenommen haben, bitte, dann ist es nicht meine Schuld. Aber verdammt nochmal, ich habe meinen Job getan. Und ich will dann oben stehen und sagen, ja, ich habe erkannt, ich war für den Eischnee zuständig und ich habe ihn geschlagen. Ich habe ihn so oft geschlagen, dass ich schon Wunden an den Händen hatte, aber ich habe ihn geschlagen. Ich kann nichts dafür, dass ihnen der Kuchen nicht schmeckt. Weil sie immer noch gewohnt sind, auf Metall zu beißen. Ich kann nichts dafür, ich habe meinen Job gemacht. Und um mehr geht's hier einfach gar nicht. Nichtsdestotrotz bin ich nicht der Fan von Ich muss mein Kind in eine andere Schule stecken.
Ja, dann musst du halt dein Kind in die Montessori stecken.
Nein, muss ich gar nicht, weil ich meiner Meinung nach finde, dass Montessori erstens seinen Ursprung in einem ganz anderen Land hatte, Kinder mit einem ganz anderen Gehirn das benötigt haben, Kinder mit einer ganz anderen Kultur und ganz anderem Entwicklungsstandard benötigt haben. Hier haben die Kinder ein unermessliches Ego. Hier finde ich nicht, dass sie hier in die Montessori gehören. Überhaupt nicht. Das ist meine Ansicht und das ist überhaupt nicht richtig. Ich sehe durch die Coachings, was mit Menschen passiert, die mit 50 Anorexie haben und mir dann im Coaching sagen, ja, ich wusste ja, bis ich 45 bin, gar nicht, was Probleme sind. Weil meine Eltern haben mir immer alles abgenommen. Ja, hervorragend. Die haben dich in rote Wolke gebauscht. Du hast nie wirklich das Leben hier gespürt, wie das hier so ist. Und dann auf einmal wirst du mit 45 so aus dem Elternhaus entlassen und hier macht dein Leben. Ja, die haben einen kompletten Nervenzusammenbruch. Damit tut man niemandem einen Gefallen. Wenn du ein hochsensibles Baby zu Hause hast, echt, dein Kind, dein Ein und Alles, wenn du selber hochsensibel bist, dann bringt es nichts, dass du dich isolierst, versteckst, dich in Watte baust, weil du musst irgendwie herausfinden, wie man diesen Kuchen hier fertig backt, okay? Du musst diesen lernen, diesen Eischnee zu schlagen. Das ist einfach das Ziel. Du musst lernen, hier erfolgreich zu werden, so wie du bist. Und dieses Leben und dieses System mit all seinen Macken und Kanten und Defiziten und einfach mit seiner Falschheit, ja, weil es entgegen des Naturells, entgegen der Biometrie des Menschen agiert, darfst du nicht, du darfst es nicht zu ernst nehmen. Nimm ihm doch seine Ernst und stecke deine ganze Kraft in die Erschaffung eines Neuen. Und das ist immer die Beziehung zu einer Sache. Also muss ich meiner Tochter beibringen, dass sie das Ganze ein bisschen weniger ernst nehmen soll, indem ich ihren Fokus auf das Wesentliche lenke. Und wenn ich ihr Drama aus dieser Sache rausnehme, der Link gelingt es ihr viel, viel leichter. Der Lernerfolg stellt sich leichter ein, weil sie das Ganze viel, viel lockerer nimmt. Und das ist ein Prozess. Daran muss man arbeiten, wofür die meisten Menschen mit ihren 3, 4 Jobs heutzutage ja auch teilweise begründet, nicht mal wirklich den Nerv und die Zeit dafür haben. Oder ist das doch alles eine Frage von Prioritäten? Ich weiß es nicht. Bevor ihr Kinder in die Welt setzt, überlegt euch erstmal, ob ihr mit euch selbst im Reinen seid. Denn diese Themen, die auch die unverarbeitet, werden euch 1:1 durch eure Kinder gespiegelt. Und dann rennen wir überall zu den Therapeuten und versuchen, unsere Kinder zu therapieren. Es geht um uns. Unser Kind ist nur ein Spiegel unseres Feldes, unserer mentalen, bewussten und unbewussten Programmierungen in uns. Und alles, was von unserer Norm, von unserer Biometrie, von unserer Urbiometrie abweicht, ja, das muss wieder in die Norm gebracht werden und dafür sorgt ein Kind. Also auf in die Reise. Versuchen wir mal, den Eischnee zu schlagen. Ich danke dir für deine gut investierte Zeit in dich und deine Selbstreflexion. Und falls du die ein oder andere Frage hast zu Ego Black, dann schreibe mir und ich werde diese in den nächsten Folgen gerne beantworten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.